SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Schönen guten Abend. Und dies wird eine sehr musikalische Sendung, denn unser Studiogast ist Dariusz Szymański, Redakteur und Dozent beim Festspielhaus Baden-Baden. Er gibt vor Konzerten Einführungen fürs Publikum und bringt überhaupt gern Hörern und Lesern die klassische Musik näher. Und dafür ist er nicht nur als Musikwissenschaftler prädestiniert, sondern auch als ehemaliger Werbetexter. Willkommen, Dariusz Szymański.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Wie viele der Festspielhauskonzerte werden von Ihnen mit einer Einführung versehen? Gehört das ganz normal dazu in der Regel?
Ja, eigentlich ja. Also ich mache eigentlich sämtliche klassischen Musikkonzerte. Es gibt noch ein paar Jazz-Sachen, da kommen Kollegen von außen. Und bei Ballett laden wir auch Ballettleute ein. Aber alles andere, Kammermusik, Opern, Konzerte mache ich.
Sind Schulklassen die anstrengendsten?
Die kommen eher selten. Da haben wir extra Einführungen für die. Und die sind aber auch nicht anstrengender als andere. Also eigentlich ist niemand anstrengend.
Wir haben Sie im Pressetext für diese Sendung einen Klassikerklärer genannt. Einverstanden? Oder?
Ja, sehr gerne.
Gut, dann machen wir das auch in dieser Sendung. Wenn Sie so eine Einführung zu einem Konzert geben, 20 Minuten am frühen Abend, was genau ist da Ihre selbstgestellte Aufgabe? Was ist Ihr Ziel?
Das Ziel ist ganz klar definiert. Ich möchte, dass die Leute besser hören können und hören lernen. Das heißt, ich kann gleich erzählen, was ich alles nicht erkläre. Ich erzähle nicht, wann ein Komponist geboren und gestorben ist. Ich erzähle auch möglichst wenig Anekdoten, es sei denn, dass die Anekdoten wirklich helfen, was selten der Fall ist. Oder nicht die klassischen Anekdoten, dann muss man ganz andere Anekdoten wählen. Und eigentlich geht es darum, dass wir wirklich Musik spielen. Ich spiele Musik vor und erkläre an bestimmten Beispielen, erkläre zum Beispiel an dieser Stelle, müssen Sie lernen, meine Damen und Herren, oder Sie müssen versuchen, ja, mal auf den Bass zu hören, weil die eigentliche Melodie im Bass ist und gerade nicht in der Flöte. Oder zum Beispiel sowas, oder zum Beispiel in der Musik des 18. Jahrhunderts, da gibt es eine ganz spezielle Hörtechnik. Die kennen wir heute gar nicht, aber die kann ich den Leuten zeigen und wir können die durchaus auch in den 20 Minuten einüben. Das machen wir dann auch.
Sagen Sie ganz kurz eine eigene Hörtechnik?
Ja, das ist verrückt. Das ist, man hört eigentlich harmonisch. Also ich sage erstmal Folgendes, es geht hier konkret um solche Komponisten wie Mozart und Haydn zum Beispiel, Beethoven auch, Beethoven, Schubert auch, aber vor allem diese erste Generation Mozart und Haydn, da ist es so, dass sie zum Beispiel, wenn sie auf Melodien hören, vor allem auf die Schlüsse der Melodien hören, das nennt man Kadenzen. Und wenn man auf diese Kadenzen hören lernt, das macht auch ein bisschen Sinn, dann hören sie gleich mit dem ganzen Körper. So. Und der Punkt ist, wenn sie das nicht beherrschen, wenn Sie diese Technik nicht so richtig gut kennen, dann langweilen Sie sich bei Haydn und Mozart gepflegt und denken, na wann kommt der Bruckner oder Wagner, dann geht's richtig los. Und genau damit das nicht passiert, erkläre ich zum Beispiel so eine spezielle Hörtechnik. Und wie gesagt, das kann man ja mit Musikbeispielen durchaus machen.
Und was diese ganzen anderen Dinge betrifft, ich meine, hat's nicht auch was für sich, ein Stück Musik ganz unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen? Oder würden Sie sagen, nee, man sollte sich immer vorher schlau machen?
Nein. Alles ist möglich und alles ist erlaubt und es kommt darauf an, worauf sie Lust haben. Viele Leute gehen einfach ins Konzert, weil sie ein bisschen entspannen wollen und das ist ja auch ganz wunderbar und sie hören Musik und sie lassen sich auch ein bisschen von der Musik berieseln und das ist ja auch toll, aber sehr viele sagen mir auch, Herr Szymański, ich gehe dahin, da ist eine tolle Bruckner-Sinfonie oder Mahler-Sinfonie und ich höre zu und die ersten 5 Minuten höre ich zu und ab den 5 Minuten fange ich mich an, entweder zu langweilen oder ich verstehe etwas nicht oder ich beginne nachzudenken, was ich morgen alles in der Arbeit zu machen habe. Und das will ich eigentlich nicht. Dafür habe ich ehrlich gesagt auch zu viel Geld bezahlt. Ich will mich auch auf das Stück konzentrieren. Und das ist die große Frage, wie macht man das? Wie konzentriert man sich auf klassische Musik?
Wissen Sie, wie das die Komponisten jeweils sehen? Ich meine, Berlioz hat, glaube ich, das Programmheft quasi erfunden. Der meinte, man muss den Leuten was in die Hand geben, sonst können die meiner Symphonie gar nicht folgen. Aber das sehen wir wahrscheinlich alle so.
Berlioz ist ein spezieller Fall. Er hat sich eine Geschichte ausgedacht und diese Geschichte hat er tatsächlich auch musikalisch erzählt und in diesem Fall ist es sogar sehr gut, diese Geschichte zu kennen, weil da geht es um Drogenräusche. Also der hat tatsächlich seinen Drogenrausch auskomponiert und hat das auch beschrieben, wie das klingt und es macht viel mehr Spaß, wenn Sie das Ganze mitverfolgen können, als wenn Sie es nicht mitverfolgen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich erkläre dann zum Beispiel, wenn ich es erkläre, dann erkläre ich so ein bisschen das, was Berlioz selber geschrieben hat, also zum Beispiel diesen Drogenrausch, den zeige ich natürlich auf. Aber ich versuche dann auch etwas aufzuzeigen, was typisch für diese Ästhetik ist, also was ein Berlioz gar nicht aufgeschrieben hat, weil es etwas Zeittypisches ist. Zum Beispiel, dass so ein Stück von Berlioz mittendrin anfängt, also keinen richtigen Anfang hat, weil das etwas Typisches für romantische Ästhetik ist. so etwas.
Wie ist es denn mit der Qualität von Aufführungen? Also in Kritiken geht es ja immer darum, wie wurde das Werk interpretiert und war das gut oder nicht? Ist es denn okay, wenn man in ein Konzert geht und jetzt kein Fachmann ist und das genießt oder vielleicht sogar überwältigt ist, begeistert, und dann würde aber ein Kritiker oder Sie hinterher sagen, na, war eigentlich nicht gut?
Absolut, genau. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist etwas, dagegen gehe ich, versuche immer anzugehen, weil diese besagten Kritiker, die Sie jetzt gerade zitieren, die arbeiten häufig mit Angst. Die machen nämlich den Leuten Angst. Das heißt, die Leute gehen dahin, sie finden etwas ganz schön und dann heißt es, was? Du hast aber nicht gehört, dass diese Streicher so schlecht gestimmt waren. Ne? Und dann kommt man sich schon ganz blöd vor, erinnert sich an seinen schlechten Musikunterricht in der Schule und will nicht wieder gehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir Aufführungen und die Qualität von Aufführungen fast ein bisschen egal ist.
Aber Sie haben auch schon gesagt, Ihnen gefällt keine Einspielung der vier Jahreszeiten, nur die von Hahn und Kurt.
Zum Beispiel, ja.
Ja, also dann, das ist ja schon auch sehr streng.
Ja, es kommt drauf an, wo ich etwas gesagt habe, also immer auf den Kontext. Ja, es geht darum, wenn man mich natürlich fragt, welche Aufführung von vier Jahreszeiten von Vivaldi findest du am besten? Dann sage ich, dass ich zum Beispiel die von Hanoncourt am radikalsten finde, die finde ich schräg, verrückt und alle anderen kommen da nicht hinterher. Das sage ich dann schon, aber wenn ich hingehe, in die vier Jahreszeiten höre und habe Spaß dabei, ist doch super.
Alors, vraiment, avec le temps, on aime plus.
Avec le temps. In der Version von Leo Ferré in SWR 2 Tandem. Heute mit Dariusz Szymański, Redakteur und Dozent beim Festspielhaus Baden-Baden, der sich dieses Lied auch gewünscht hat für die Sendung. Warum schätzen Sie das besonders?
Ja, also man hat mich darum gebeten, dass ich ein paar Popstücke hier mitbringe, nicht nur Klassik. Und ich habe dieses Stück das erste Mal in der Version von Dalida gehört, die ja heute gar nicht mehr so gern gehört wird, aber ich mag sie total gerne. Und das hat etwas auch mit meinem Herkommen zu tun. Ich komme eigentlich von der Heimorgel her. Ich habe mal früher so eine Yamaha Heimorgel gespielt und da habe ich rauf und runter klassische Schlager gespielt. Und das hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Das war etwas, was mir bis heute eigentlich Spaß macht. Und ja, und dann bin ich irgendwann auf Dalida gekommen und da habe ich dieses Lied auch gehört und habe ich auch rauf und runter gehört. Und was man so manchmal machen kann bei so Stream-Anbietern ist, dass sie sich zum Beispiel so ein Avec le temps nehmen und dann können sie das in 100 verschiedenen Aufnahmen nehmen. Und das mache ich. Und ich höre das alles hintereinander in 100 verschiedenen Aufnahmen, bis irgendein Kollege aus dem Nachbarstudio reinkommt und sagt jetzt, hör auf, ich kann das nicht mehr ertragen. Naja, und da habe ich also herausgefunden, dass dieser Leo Ferré das natürlich komponiert hat und das ist bei dem noch schöner als bei Dalida. Und es ist ein Stück, das mich sehr fasziniert, das sehr schön komponiert auch ist. Das ist nämlich eigentlich nur eine absteigende Linie, die so ein bisschen verziert wird und das ist fast schon eine orientalische Musiktechnik, die wir hier in einem französischen Chanson wiederfinden. Und sowas macht mir natürlich Spaß, wenn ich sowas finde und ja, und deswegen habe ich mir das gewünscht.
Und was die Heimorgel betrifft, in Ihrer Biografie steht, erste Karriereschritte unternahm ich mit 12, genau, in der Yamaha Heimorgel. Hier spielte ich meinem Vater Lieder von Roland Kaiser vor.
Ja.
Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Naja, Santa Maria, genau so.
Mit Rhythmusbegleitautomatik.
Mit Rhythmusbegleitautomatik, genauso wie man sich das vorstellt. Genau.
Welche Rolle spielte Musik in Ihrem Elternhaus?
Ach, witzigerweise, das ist eine gute Frage. Alle fragen mich nämlich, ob meine Eltern so sehr klassisch musikalisch sind. Und das sind sie überhaupt nicht. Sie interessieren sich überhaupt nicht für klassische Musik. Und ich habe natürlich ständig klassische Musik gehört. Und da kam immer mein Vater in mein Zimmer rein und fragte immer, ist hier jemand gestorben? Das war immer sozusagen der Grund. Was letztendlich besser ist. Wissen Sie warum? Als ich nämlich angefangen habe, Musikwissenschaft zu studieren, studierte ich mit lauter Ärztekinder, die klassische Musik hören mussten. Und die waren dann auch immer total verkrampft, sozusagen, weil sie das ja hören mussten, jetzt mussten sie ja studieren. Und ich habe mir das Thema sozusagen ganz selbst ausgesucht. Und ja, meine Eltern haben mich gelassen und sie haben alles ermöglicht, aber sie haben sich selber für Klassik nicht interessiert. Bei uns war das immer ganz lustig. Mein Vater hörte das, was im Radio kam. Meine Mutter hörte Roland Kaiser, mein Bruder hörte Depeche Mode und ich hörte Bartok.
Vielleicht war das ja ihre Art, so ein bisschen zu rebellieren gegen das Elternhaus.
Ein kleines bisschen später auch, aber die Rebellion kam dann mit der Moderne. modernen Musik. Ah. So die schiefen Sachen.
Aber es war Tschaikowski, der sie mit 14 so richtig vom Schlager
wegbrachte. Na, eigentlich noch jünger, genauso mit 12, 13.
Ja. Warum er?
Zufällig, ich habe eine CD, CD gab es damals noch nicht. Nein, eine Kassette bekommen mit Ballettsuiten von Tschaikowski. Und hab die natürlich und hab mich verliebt und hab diese Ballettsuiten rauf und runter gehört, fand die ganz große Klasse. Und dann habe ich die Biografie von Tschaikowski gelesen, dann habe ich natürlich noch weiter Tschaikowski gehört. Und wissen Sie, wenn Sie in der Pubertät sind, da leiden Sie Höhlenqualen daran, dass Sie in der Pubertät sind. Und man kann mit Tschaikowski fantastisch Höhlenqualen leiden. Und andere Leute, die finden dann meistens Maler in diesem Alter. Und ich komme halt von Schlager und da findet man eher schneller zu Tschaikowski als zu Maler. Und ich bin da auch ganz glücklich mit, weil zum Beispiel heute wird Tschaikowski sehr schlecht angesehen. Also wenn Sie sagen, Sie mögen Tschaikowski, guckt man ein bisschen auf Sie herab. Und ich sage nein und ich liebe immer noch Tschaikowski und stehe dazu.
Sie haben damals dann die Klassikabteilung der Stadtbibliothek Hannover auch entdeckt, die Schallplatten und die Partituren. Also ein Jugendlicher, der Partituren liest, das ist ja schon nerdig.
Ja, aber sehen Sie, ich war ein Jugendlicher, der nicht so gut Deutsch kannte, weil ich aus Polen kam. Und da ist Musik sozusagen erstmal eine Sprache, die Sie ganz schnell drauf haben, wenn Sie es drauf haben. Und ja, es war nerdig. Ich war nerdig. Ich war halt pubertierend, Pole in Hannover. Und ja, und ich habe eigentlich nichts für die Schule getan, sondern die ganze Zeit Musik gehört, was gut war.
Ich habe das mit dem Nerdig nicht so ernst gemeint. Nee. Ich bin fasziniert, dass Sie, was haben Ihnen die Partituren gegeben?
Naja, die Partituren funktionieren ja erstmal, gerade bei so längeren Stücken wie Sinfonien, bisschen wie im Auto so ein Navigationssystem. Sie kommen durch ein Stück gut durch. Sie langweilen sich nicht, sondern sie kommen durch. Und die Schwierigkeit ist, nicht mit Partituren zu hören. Die Schwierigkeit ist, es eine Sinfonie ohne Partituren zu hören. Ohne Partituren durchzukommen. Denn mit Partituren lernen Sie teilweise auch schlecht hören. Also es ist, man muss auch Partitur hören jemandem beibringen. Sie können sozusagen sich auf eine falsche Ebene auch begeben. Ich kann einem als Beispiel sagen, also zum Beispiel, wenn ein Komponist, Schubert macht das ganz gerne, also will, dass sie sich verlaufen in der Musik. Das ist ganz wichtig, das gehört zu der Ästhetik von Schubert, dass sie sich in diese Kunst verlaufen. Wenn Sie aber die ganze Zeit mit Partitur lesen, haben Sie nie das Gefühl, sich zu verlaufen. Und es ist alles okay. Das heißt, Sie hören das ganze Stück, Sie hören mit Partitur und Sie haben nichts von Schubert verstanden.
Und wenn Sie mit Tschaikowski angefangen haben, also dazu kam dann Brahms und Prokofjew und Bartok und Ravel, also romantische Musik und Musik
der Moderne
sogar, ja. Mozart kam erst später und dann erst Haydn, dabei sind die doch viel leichter und eingängiger, oder?
Nein, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich persönlich bin der Meinung bis heute, dass Mozart und Haydn für den normalen Zuhörer die schwierigsten Komponisten überhaupt sind. Also wirklich, und zwar unter anderem deswegen, weil es hilft, eine andere Hörtechnik zu haben und die haben die meisten nicht. Also das ist zum Schluss eine banale Geschichte. Aber ich habe ziemlich schnell Mozart für mich gefunden und habe festgestellt, dass der so kompliziert komponiert wie irgendwie kein anderer sonst. Und bis heute ist Mozart mein Hauptkomponist. Also das ist sozusagen mein Heimatplanet, mein musikalischer Heimatplanet. Ich höre alles Mögliche, aber Mozart ist derjenige bei welchem ich auch Ästhetik gelernt habe. Das ist, wenn Sie klassische Musik hören, kommt das ganz häufig vor, dass die Leute irgendeinen Hauptkomponisten bekommen. Und bei dem Hauptkomponisten bleiben. Die einen gehen von Beethoven aus, viele gehen von Bach aus, sehr viele gehen von Mahler oder Wagner aus und ich gehe von Mozart aus und ich bin sehr glücklich, dass ich von Mozart ausgehe. Und übrigens ist das nicht so, dass Sie sich die Komponisten aussuchen. Sie haben stattdessen das Gefühl, die Komponisten suchen Sie sich aus. Also ich bin sozusagen irgendwann Mozart verfallen, nachdem ich nämlich lange Zeit nicht verstanden habe. Und das sind die Komponisten, ja, das sind eigentlich meine Heimatkomponisten, Mozart und Haydn.
Mozart spielen wir später, jetzt kommt Chopin, die Mazurka für Klavier Nummer 17, Bmoll. Erzählen Sie uns was dazu.
Ach, ich habe sie eigentlich ausgesucht, weil Chopin gerade so eine ganz frische Liebe von mir ist. Und nachdem ich ihn ganz lange nicht leiden konnte, weil ich aus Polen kam. Und wenn sie aus Polen kommen, dann werden sie immer gefragt, und was sagst du zu Chopin? Oder und du musst dann Chopin lieben. Und natürlich passiert dann das dann, was natürlich immer passiert, man hört alles, aber man hört nicht Chopin. So, man verweigert sich ihm. Und dann musste ich tatsächlich mich mit Chopin beschäftigen. Und zwar für meine Arbeit, weil wir Chopin-Stücke hatten. Und dabei habe ich festgestellt, wie unglaublich kompliziert und wie verrückt und wirklich durchgeknallt dieser Komponist ist. Und gleichzeitig werde ich immer älter, entdecke meine Heimat, also auch Polen wieder, und es ist jetzt beides da, und deswegen habe ich gedacht, es passt, wenn ich dieses wirklich sehr, sehr schöne Stück, diese sehr schöne Mazurka, in eine sehr schöne Interpretation des tschechischen Pianisten Ivan Moravec vorstelle.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Dariusz Szymański, der im Festspielhaus Baden-Baden dem Publikum die Werke erklärt, die aufgeführt werden. In einer älteren SWR-Sendung zum Thema Sprechen und Schreiben über Musik haben Sie mal gesagt, Sie wollen, dass die Leute die Werke und ihre Komponisten nicht nur bewundern, sondern dass sie sich über sie wundern. Was haben Sie da gemeint?
Das ist etwas ganz Entscheidendes. Und zwar, wenn man jetzt sozusagen klischeemäßig denkt, dann ist es so, dass viele Leute denken, ja, die heutigen Komponisten, die machen nur Quatsch und die machen nur so schräge, merkwürdige Sachen. Und früher, da haben sie so ganz toll komponiert und so ganz wunderschön und so weiter. Das heißt, dass die verrückten, schrägen, interessanten Sachen von früher, zum Beispiel von Chopin, also um nochmal Chopin zu erwähnen, Chopin ist ein verrückter Komponist, nur das hört heutzutage keiner. So, und es geht mir darum, jetzt nicht zu sagen, also zum hunderttausendsten Mal zu sagen, warum Chopin so schön ist, das hören die Leute selbst, sondern die genau auf diese ganzen Widerhaken aufmerksam zu machen, die es in dieser Musik gibt und die man auch hören kann, wenn man weiß, worauf man hört. Ich vergleiche das für mich immer so mit so einem Stück Fleisch, das irgendwann abhängt. Das ist dann so richtig schön abgehangen, und auch klassische Musik kann abgehangen sein, und dann schmeckt sie besser, stinkt nicht ganz so. Aber das ist nicht vielleicht wirklich das, was wir suchen sollten.
Wenn Sie zu einer Stelle von Simon Boccanegra sagen, da riecht man jetzt die salzige Meerluft, die weht einen an, sind Sie dann sicher, dass Verdi das wirklich so gemeint hat?
An der Stelle ganz bestimmt. Und das ist nämlich bei Verdi relativ noch ein bisschen untypisch. Also bei Verdi ist es nicht ganz so typisch wie zum Beispiel bei deutschen Komponisten, dass Verdi in der Tat Naturphänomene auskomponiert hat. Also Naturphänomene meine ich tatsächlich eine salzige Luft, Wasser oder sowas. Aber in Simon Boccanegra hatte das tatsächlich gemacht. Da hatte damit experimentiert, und also da kann man es nun besonders schön zeigen.
Und oft sind sie aber natürlich auch näher an der Partitur und erklären, wie etwa bei den Themen im ersten Satz der, ich glaube, der vierten Beethoven-Sinfonie, dass das Intervall der Terz eine zentrale Rolle spielt da. Warum ist es sinnvoll, das zu wissen?
Das ist eine gute Frage. Also da kommt es jetzt auf das Zielpublikum an. Also zum Beispiel, es ist nicht immer sinnvoll bei Beethovens Vierte. Sie haben sich übrigens ganz gut vorbereitet, wie ich merke. Es ist nicht immer wichtig, zum Beispiel bei Beethovens Vierte, dass das über dem Intervall der Terz komponiert ist. Wenn ich ein Publikum habe, bei dem ich das Gefühl habe, die könnte das interessieren, die spielen selber klassische Musik, die wissen, was ein Terzintervall ist und so weiter. Oder ich habe die Zeit, das mal zu erklären, dann erkläre ich das. Bei einem anderen Publikum erkläre ich an der vierten Sinfonie etwas ganz anderes. Zum Beispiel so bestimmte Pendelmotive oder merkwürdige Dramaturgien oder so etwas. Es gibt immer tausende Sachen, die interessant und wichtig sind.
Aber also, was ich meine ist auch, warum zeigt sich in solchen Strukturen und Zusammenhängen auch die künstlerische Größe oder die Qualität einer Musik?
Also bei Beethoven ist das nun ganz speziell der Fall. Also Beethoven kommt da tatsächlich auch von Haydn. Haydn hat das als erstes gemacht, bei Beethoven gibt's das auch. Dass Beethoven es liebt, ganze Sinfonien aus einem kleinen Keim zu entwickeln. Und das ist auch ein bisschen ein Zeitphänomen, das macht ja durchaus Goethe, hat das ja, glaube ich, mal verglichen mit einem kleinen Samen, aus dem dann ein Baum oder eine Pflanze wird. Und genauso komponiert auch Beethoven an vielen Stellen. Dann ist es ganz gut, dieses Keim zu zeigen. Das ist dann in der vierten Sinfonie halt diese Terz und dann zu zeigen, wie aus diesem Keim eine Sinfonie gemacht wird. Das mache ich dann zum Beispiel. Und dann ist es zum Beispiel spannend zu sagen, ja, und das ist die vierte Sinfonie von Beethoven. Aber jetzt gucken wir uns mal die vierte Sinfonie von Brahms, zufällig vierte. Und die ist, das erste Thema ist auch aus der Terz aufgebaut. Und zwar genauso wie bei Beethoven. Und dann ist es nett zu sagen, ja, schaut mal da, guckt da ab und macht eine Hommage drauf.
Nun haben Sie von der Religion schon gesprochen, die Leute da mit reinbringen. Aber das ist ja nicht nur was vom Publikum ausgeht, sondern Musik ist Kunst, die kann einen persönlich und auch spirituell berühren. Können Sie solche Aspekte in Ihren Erklärungen auch unterbringen?
Ja, das sind ja häufig zentrale Aspekte. Aber das Interessante ist, wissen Sie, was das Spannende manchmal ist? Diese großen Gefühle, um die es geht, die sind für die Komponisten gar nicht so schwierig herzustellen. Das kann eigentlich jeder Filmmusiker auch. Das Interessante ist, und jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Malerei, den Leuten zu erklären, was ist das Spannende an einem Stillleben, wenn sie nur zwei Zitronen vor sich sehen und gar keine großen Gefühle haben. Oder in einer Literatur, wenn sie ein Buch lesen und da sind seitenweise Naturbeschreibungen, wo ist da die Spannung? Also der Komponist kann sie ganz leicht reinlegen, wenn er das will. Also kann sie ganz leicht auf seine Seite ziehen. Das erkläre ich dann natürlich auch, wie das geht, aber ich erkläre vor allem auch das andere.
Was ist das andere?
Naja, das andere ist, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Also das ist das Spannende. Das ist ja auch eigentlich in unserem Leben. Schauen Sie sich mal unser Leben an. Wie häufig passiert in unserem Leben, dass wir uns wirklich groß verlieben und oder dass wirklich ein Ereignis stattfindet. Das passiert nämlich nicht so häufig. Aber das eigentliche Leben ist der Alltag, den wir haben. Und ein guter Romanschriftsteller wird vielleicht ein, zwei Ereignisse haben wollen, aber er wird versuchen, die Wahrheit des Alltags auch reinzubringen. Das ist in der Musik und auch in der Malerei, überhaupt in der Kunst auch so. Also gewisserweise die Essenz, oh, das klingt jetzt ganz extrem, aber ich sage jetzt mal, die Essenz des Seins. Und die Essenz des Seins ist nicht immer, das sind nicht unbedingt die Ereignisse.
Wir hören jetzt den langsamen Mittelsatz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 15, von Ihnen auch ausgesucht. Wollen Sie was vorausschicken?
Ach, das passt jetzt schön. Das ist zum Beispiel eine Musik, die fast auf alle Ereignisse verzichtet und gerade deswegen wunderschön ist.
Das Andante aus dem B-Dur Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart in SWR 2 Tandem. Mozart finden ja viele so ein bisschen harmlos und dann langweilig. Jetzt hat mir der Herr Schimanski, während wir hier zuhörten, gesagt, bei Mozart wird übers Wetter geredet und nicht über was Dramatisches und das sei gerade das Aufregende.
Ja. Das Lustige an Mozart ist, dass viele Leute Mozart dann vor allem lieben, wenn es nicht wirklich wie Mozart klingt. Also die tiefen Mollstücke, die 40. Sinfonie oder die Mollklavierkonzerte, das Requiem und so weiter. Aber das Eigentliche, was wie Mozart klingt, immer dieses Geplänkel, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch dieser Satz klang ja auch so ein bisschen schon so an. Damit können viele Leute nichts anfangen. Und das ist jetzt eine Frage der Ästhetik. Und deswegen muss man sich überlegen, wie hört man Mozart? Also, als erstes ist Mozart der Komponist des Rokokos. Und das Rokoko ist eine höfische Kunst. Und im Hof des 18. Jahrhunderts haben sie immer eigentlich sich gelangweilt, wenn sie zum Beispiel adlig waren. Sie hatten nichts zu tun. Und das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben Tag und Nacht geflirtet und intrigiert. Das hat man auf so Höfen gemacht. Und jetzt muss man sich fragen, wie flirtet flirtet man eigentlich miteinander? Nun, man redet übers Wetter. Das ist also ganz zentral. Man redet übers Wetter, man redet nicht darüber. Also wenn Sie jemanden sehen und Sie wollen mit dieser Person eventuell tatsächlich die Nacht verbringen, werden Sie auf die Frage, wie geht es dir jetzt, nicht sagen, oh, frag mich nicht, meine Mutter ist krank und mein Hund ist gestorben und das und das. Nein, nein, Sie werden sagen, danke, es geht mir gut und was machst du hier? Und Sie fangen an, über nichts zu reden, noch einmal übers Wetter zu reden. Das Interessante ist, dass dieses übers Wetter reden aber ein hochkomplexer Prozess ist, denn zwischendurch schauen sie sich an, sie schauen weg, sie gucken nach, schaut die andere Person mir in die Augen, blickt sie mir nicht in die Augen und sie wissen schon während des Gesprächs über das Wetter, ob das, was sie vorhaben, klappt oder nicht klappt. Und genauso funktioniert diese Musik. Die Musik von Mozart, verkürzt gesagt, ahmt das Sprechen nach, und zwar das Sprechen im Rokoko, und das ist das Flirten. Das heißt, auch die Musik von Mozart redet die ganze Zeit übers Wetter. Also sie ist ein bisschen kindisch, redet übers Wetter.
Und gleichzeitig jetzt, über Sex, oder wie?
Genau, und jetzt geht es darum, nicht nur über Sex, das ist schon viel zu stark, über Erotik, das ist noch ein bisschen feiner. Denn es geht auch nicht nur immer, dass man jemand ins Bett bringt, sondern das erotische Spiel ist ja ein Spiel an sich. Und es geht darum, und wann wird eine Pause gemacht, wann wird keine Pause gemacht und so. Und das muss man lernen wie eine Fremdsprache. Übrigens ist uns das aber heute durchaus bewusst, wenn wir die Mozart-Zeit ein bisschen vergleichen in eine Großstadt mit der Clubzeit. Also wenn Sie in einen Club gehen, in eine Disco oder abends in eine Bar, da reden Sie ja mit den Leuten auch nicht über ihre Depressionen. Sie reden ganz anders und das ist sehr damit vergleichbar.
Sagt Dario Szymanski, der Redakteur und Dozent ist am Festspielhaus. Erklären Sie noch kurz diese, ich wusste nicht, dass es einen Redakteur und Dozenten am Festspielhaus gibt. Was umfasst diese Tätigkeit?
Das ist eine lustige Frage. Ich wurde nämlich gefragt, Dario, wie willst du genannt werden? Und ich hatte keine Ideen. Und dann haben wir uns auf Redakteur und Dozent geeinigt, weil mir das völlig egal war. Was ich aber auch im Festspielhaus mache, ich mache unter anderem auch die Werbung fürs Festspielhaus. So viel Werbung machen wir gar nicht, aber das mache ich, weil ich da halt herkomme. Und ansonsten erkläre ich klassische Musik. Ich denke über klassische Musik nach. Und das Festspielhaus kann sich auch so eine Person dann wie mich leisten, weil wir ein privates Haus sind. Das heißt, man leistet sich dann solche Nerds, die darüber nachdenken und das dann auch mit dem Publikum teilen.
Und nun vertiefen Sie sich die ganze Zeit in die Musik, kommen aber aus der Werbung, die ja so ein gespaltenes Image hat, ne? Also einerseits ist es die klassische Branche der Kreativen und kreativ sein ist was Tolles. Andererseits geht es immer darum, etwas zu verkaufen. Wie sinnstiftend fanden Sie die Arbeit?
Also dazu muss ich sagen, ich komme aus der Musik und ich komme nicht aus der Werbung. Ich fand mal zufällig in die Werbung wie so eine Jungfrau zum Kind. Und das ist im Nachhinein in meine Biografie, empfinde ich es als ein absolutes Glücksfall, weil ich auch nicht nur das Glück hatte, in der Werbung zu sein, sondern ich war in einer guten Agentur, hatte einen super guten Lehrer sozusagen, der mir das Texten beigebracht hat. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt darüber, wie Wahrnehmung funktioniert. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Sie arbeiten dann praktisch an der Wahrnehmung. Und prinzipiell mache ich bis heute nichts anderes. Ich frage mich, wie funktioniert Wahrnehmung? Eventuell auch an der Kunst. Das mache ich dann ja.
Und wie kamen Sie dann schließlich ans Festspielhaus?
Das ist auch eher zufällig gewesen. Das Festspielhaus kam an unsere Agentur. Und dann habe ich für das Festspielhaus gearbeitet und dann haben sie mich abgekauft. Sehr einfach. Manchmal ist das Glück einfach so.
Galt Ihre Leidenschaft eigentlich seit den frühen Roland-Kaiser-Jahren immer nur der klassischen Musik? Oder legen Sie zu Hause auch mal Hip-Hop auf?
Nein, das mache ich nicht. Aber das mache ich nicht deswegen nicht, weil ich sozusagen Hip-Hop oder andere Musiken sozusagen nicht gut finde oder ablehne. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist eher so, dass ich mich die ganze Zeit mit klassischer Musik beschäftige. Ich beschäftige mich mit klassischer Musik oder mit Fragen der Ästhetik, so wie andere atmen. Das ist nicht mein Beruf, das ist meine Berufung. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich mich eigentlich nur mit Klassik beschäftige. Es ist ein so weites Feld, dass ich zu nichts anderes komme.
Dann haben Sie wahrscheinlich auch keine Lieblingsepoche.
Nein. Das habe ich nicht. Also tatsächlich ist es so, ich habe schon gesagt, dass ich aus dem späten 18. Jahrhundert in Anführungsstrichen komme. Also Mozart und Haydn ist sozusagen meine zentrale Epoche. Aber nee, kann ich nicht sagen, dass ich eine Lieblingsepoche habe. Ich mag immer das, was ich gerade mache. Das ist so verrückt.
Anhand einer Bach-Kantate haben Sie mal gezeigt, wie Musik verwendet wurde, um psychische Blockaden zu lösen. Nämlich wie?
Ach ja, das ist, ja, heute geht man zum Beispiel zum Psychologen oder so etwas, aber damals hat man Kantaten gehört und in den Kantaten, das sind christliche Texte, aber diese Bilderwelten der Texte, das sind Bilderwelten, die sich sofort mit unserem Unterbewussten verbinden, so. Das sind ja auch genauso die Bilderwelten der Bilder, der christlichen Bilder. Und nun ist es tatsächlich so, dass sie zum Beispiel in der Barockmusik wird ein Text so verwendet, dass man einen Text ständig wiederholt. Also es heißt dann irgendwie, ich bete, ich bete, ich bete, ich bete, ich bete zu dir. Oder hilf mir, hilf mir, hilf, 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 hilf. Und durch die ständigen Wiederholungen von bestimmten Wörtern und bestimmten Motiven kommen sie in eine Art, in eine Mischung aus Rausch und Hypnose. Und das in Verbindung mit diesen Bildern dient tatsächlich dazu, die Menschen zu öffnen.
Das heißt, Musik kann heilen. Was gibt sie Ihnen? Also wenn Sie nicht gerade erklären, wenn Sie selber hören. Wozu verwenden Sie Musik für sich?
Ich höre Musik ständig. Also es gibt ja viele Musiker, sagen, dass sie sozusagen dadurch, dass sie Musiker sind, hören sie im Privatleben keine Musik mehr und ich höre Musik andauernd, wenn ich. Und zwar total banal nebenher, einfach so, ich lasse es laufen, während ich irgendwas ganz anderes mache, ich höre es konzentriert, aber ich höre es wirklich ständig, andauernd und auch um mich an komplizierte Stücke zu gewöhnen. Ganz einfach, Gewohnheitsgeschichte, aber auch, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, und es gibt mir alles, es ist wie Atmen. Was gibt Ihnen das Atmen?
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem, heute mit Dariusz Szymański, am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Fabian Elsässer und in der Technik saß Sonja Röder. Schönen Abend.